Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Lead-Generierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro Alexander Böker und Jan Stranghöner.
Wir sagen herzlich willkommen und ihr seid schon eingetaucht in den Nerds Podcast. Und wir haben heute ein spannendes Thema, denn wir wollen mit euch über eine Plattform sprechen, die einiges in Bewegung gesetzt hat in den vergangenen Monaten, die heiß diskutiert wird. Und für alle, die es nicht wissen, um wen es geht, Alexander, warum müssen wir über Temu sprechen?
Weil, also es wäre falsch zu sagen, Temu kommt jetzt und wird alles wegreißen, weil Temu ist schon mitten dabei. Ne? Mhm. Temu ist groß. Wenn wir jetzt, wir nehmen das auf während der EM. Und die Temu vorher nicht kannten, haben jetzt vielleicht wenigstens nochmal Werbung davon gesehen. Aber wir sprechen jetzt ja auch explizit über das Thema Temu und Advertising, Temu und Werbung. Und es ist noch gar nicht so lange her. Da sind innerhalb einer Woche auf Meta 8000 neue Temu-Kampagnen live gegangen. Das ist schon krass.
Unfassbar einfach. Einfach unfassbar. Ich glaube, dieser Skalierungsgrad, du hast es jetzt ja gerade beschrieben, wir zeichnen auf Ende Juni, wir haben die Europameisterschaft in Deutschland, wir haben ein heiß diskutiertes Thema. Heute diskutieren die Ministerpräsidenten der Länder, glaube ich, auch, ja. Auf einem Austausch über die Art, wie Temu ja gerade den Handel auch aufmischt, welche Praktiken da angewendet werden, wo gegebenenfalls auch nochmal nachjustiert werden muss in Form von Gesetzgebung und Regeln. Shoppe wie ein Milliardär ist der Claim von Temu, ja. in den TV-Spots während der Europameisterschaft. Und nach werden alle Channels und Touchpoints in so einer Customer Journey angegriffen und mit einer Geschwindigkeit und Dynamik, die einfach auch spannend ist, weil man tatsächlich ja auch im Markt selten so ein krass aggressiv getriebenes Wachstum dann auch feststellt und jetzt insbesondere für die Plattform, die wir bedienen, auch bei Kunden, natürlich in einem Marktumfeld unterwegs sind, wo wir sagen, ey, okay, E-Commerce ist jetzt schon immer noch ein Thema, aber hat auch hart gestruggelt durch sinkende Kaufkraft. Ja. Und du hast so diesen perfekten Sturm, den man immer wieder beschreibt. Und dann geht jemand in die Vollen, startet komplett durch und bedient diese Klaviatur, aber jetzt auch nicht in der Perfektion so, dass ich sage, hey, das ist irgendwie, das ist einfach komplett auf Wachstum und Geschwindigkeit getrimmt. Und alle anderen Parameter werden außer Acht gelassen, zum Beispiel Ästhetik.
Ja.
aber ich würde tatsächlich sogar vermuten, dass wir hier gerade den größten Werbetreibenden auf Meta sehen.
Ja, das. Du musst ja, also wenn wir über die Dimension sprechen, jetzt auch noch einmal so gesagt, es gibt eine repräsentative Studie, da kam raus, jeder vierte Deutsche zwischen 16 und 65 hat bei Temu eingekauft. Mhm. Und die Firma ist ein Jahr am Markt.
Ja.
Also das ist ein unfassbarer Wert. Und das sagt schon, das ist ja nicht gekommen durch Mundpropaganda.
Nee.
Ne, das muss man ja auch mal klar sagen.
Also Markenaufbau war da erstmal hinten dran, würde ich sagen. Man hat so ein bisschen kommen sehen und auch natürlich gibt es so den Doppelgänger-Podcast und auch so Branchen-Podcasts, die natürlich sehr stark aus dem Venture Capital oder wer kommt auf den Markt, wie entwickeln sich auch so internationale Konzerne, was sind so Threats, Risiken, Dinge, die irgendwo spannend sind. Ne? Da hat man ja viele Anbieter im Markt aus unterschiedlichen Segmenten auch in den letzten Jahren wachsen sehen. Ne? Gerade so im Delivery-Bereich ist irgendwie alles aus den Böden gesprießt und fällt jetzt wieder in sich zusammen oder verschwindet. So, und jetzt hat man auf einmal dieses ganze Thema, okay, was kommt da aus Asien auf uns zu mit einer Logistik? Das ist ja auch beeindruckend, wo man dann sagt, okay, die Geschwindigkeit und das Fulfillment dahinter hilft ja auch beim Wachstum, weil alle Parameter ineinander greifen. Und das Spannende bei den Ads, jetzt um auch da mal drauf zu gucken, was ist die Wachstumsstrategie von Temu auf Meta, ist halt nicht irgendwie Brandbuilding und Abverkaufskampagnen, sondern es ist halt ein extrem günstiges, knallhart platziertes Offer, wo man sagt, okay, das ist so günstig, das kann ich gar nicht glauben, aber es sind halt ein Großteil App-Install-Kampagnen. Ne? Das heißt, so am Anfang versuche ich halt, so schnell wie es geht, einfach auf die Smartphones der Userinnen und User zu kommen, damit sie in meinem Ökosystem zu regelmäßigen Kundinnen und Kunden werden. Und das ist natürlich eine Form, wo man sagt, okay, eigentlich klassische E-Com-Unternehmen, wie jetzt auch ein Zalando früher oder ein About You, haben halt sehr lange diesen, wir müssen irgendwie Customer Acquisition Costs nach unten bekommen, Neukunden aufbauen und sind dann erst später auf andere Kampagnenziele gegangen. Und das gucken wir uns ja auch für unsere Kunden immer wieder an. Ne? Also Alexander und ich, wenn ihr euch jetzt gerade fragt, was machen denn Jan und Alexander so nach 17 Uhr beim Feierabendbier? Wir gucken uns Ads Libraries an und gucken uns an, wie auch zu lernen, was da gerade passiert. Ne? Oder auch wenn jetzt ein Kunde uns damit konfrontiert, ich habe hier diese Herausforderung in der Skalierung oder im Wachstum oder wie kriegen wir Kunden stärker an uns gebunden? Ist es der Abverkauf? Ist es das Thema App-Installation, First-Party-Daten aufbauen? Das hat ja eine sehr große strategische Komponente. Aber Temu ist halt nicht nur gewachsen, sondern ist halt auch einfach durch sein Wachstum oder ihr Wachstum auf die Smartphones der Leute gekommen. Und das ist auch mal eine andere Ebene, wo man sagt, okay, das in der Form, in dem Setup, mit der Menge an Ads, auf dem Kampagnentypen, habe ich so in der Form noch nie gesehen.
Nee, hat keiner. Aber es zeigt, finde ich, sehr deutlich, es ist ein sehr klarer Fokus da. Ne? Also die Strategie ist nicht einfach broad, sondern eigentlich etwas, was wir auch natürlich Kunden immer empfehlen, zu sagen, okay, wie machst du die Daten zu deinen? Ne? Werde nicht abhängig. Und du hast ja gerade gesagt, normalerweise ist es so, Unternehmen im E-Com überlegen, okay, wie generiere ich jetzt Umsatz durch Werbekampagnen und kann sozusagen den Umsatz 1:1 direkt attribuieren. Und die Strategie von Temu, obwohl das natürlich wollen die verkaufen, das ist ja nichts anderes als das, ist zum ersten Mal eine Datenstrategie und sagen, du hast eine Akquisitions- und dann eine Aktivierungsstrategie. Ne? Akquisition ist, wir kriegen sie in unser System, mobil, wir erreichen sie mobil und wir wollen sie auch nur mobil und es funktioniert nur mobil und es geht alles 100% darauf. Krieg sie in die App, kontrolliere den Zugang zum Kunden. Ab dem Moment ist es eine Aktivierungsstrategie. Aber das ist ein extrem fokussierter Ansatz, der da verfolgt wird und offensichtlich auch aufgeht.
Ja, das bringt halt natürlich eine technologische Komponente mit rein, die halt viele im Markt jetzt auch nicht nachbauen können. Ne? Also dieses Thema Marktplatz, App, wie kommen die Anbieter drauf, wie ist das Single Sign-On, wie verwalte ich Nutzerprofile etc. Das ist ja schon technologisch erstmal, da muss man ein bisschen Plan von haben. Und das, was ich halt so spannend finde, ist dann ja auch wieder zurückgespielt in das Kampagnen-Setup. Mhm. Natürlich, ich habe halt einen klaren Identifier, ich habe halt die App, die ist auch maximal vertrackt, ne? So, da wird halt auch alles versucht, an Daten aufzubauen. Und natürlich wird das dann auch wieder Richtung Plattform gespielt. Ne? Das ist ja dann dieses Thema, was jetzt gerade in Meta oder auch in TikTok sehr stark propagiert, wo sie sagen, gib uns die Daten zurück. Wir wollen die Daten aus deinen Systemen haben, um unsere Daten besser zu machen, um die Systeme besser zu justieren. Das heißt, es gibt erstmal ein Thema, okay, ich habe eine Schnittstelle, erfasse hier Nutzerinnen und Nutzer, organisiere dann den Datenrückfluss zur Plattform, damit die Plattform in meinem Sinne besser optimieren kann. So, das haben sie auf jeden Fall extrem gut gelöst. Und dann zeige ihnen halt irgendwelche Werbemittel, im Idealfall ein hohes Volumen. Und dann muss man auch sagen, also wäre jetzt meine These gerade, ich glaube, Temu baut unter 1% der Creatives selber in irgendeiner Form. Also ich würde fast behaupten, da sitzt keiner dran und kloppt nochmal irgendwelche Creatives oder irgendwas anderes, sondern es ist alles feedbasiert. Es kommt komplett aus dem Marktplatz. Es wird mit Layern gearbeitet und Co. Also zumindest am Anfang, das war so der strategische Ansatz. Komplett feedbasiert, automatisiert. Keine andere Form von Creative nochmal drin. Nichts irgendwie mit Brands, sondern einfach nur Produktfeed hinten dran. Volle Automatisierung. Und wenn man so in den Performance 5 Frameworks von Meta denkt, ne, wo das Thema Automatisierung so eines der wichtigsten Themen ist. Automatisierung, Datenqualität und Ergebnisvalidierung. Ne? Werbemitteldiversifizierung machen die dann vielleicht auch noch. Ich glaube, dieses Werbekonto ist, also ich wäre sehr überrascht, wenn das ultra komplex aufgebaut ist, weil es am Ende halt ein Kampagnentyp, ein Markt und halt ein kompletter Feed da hinten ist. Und wahrscheinlich ist es so, eine Kampagne, ein Adset und eine komplette automatisierte Ad. Vielleicht noch ein paar Unterschiede so. Aber mich würde es nicht wundern, wenn das ein super simples Kampagnen-Setup wäre, wo einfach halt das Thema Datenrückfluss, Datenqualität und Feed automatisiert irgendwie gut gehandelt wird und damit einfach hochgefahren wird.
Ich glaube auch nicht, dass es kompliziert ist. Und du hast ein paar Punkte gerade ja auch schon angesprochen. Was wird auch natürlich von der Plattform von Meta auch gesagt? Hier, wir reden oft von Markenwirkung, aber wie wird die erzeugt? Durch Frequenz. Das ist ein Massenthema, ne? Und das wird oft verwechselt mit, das ist ein ästhetisches Thema, das ist es nicht. Ja. Es ist eine Frage, wie viele Kontaktpunkte schaffst du am Ende, um eben in dem Gehirn irgendwie aus diesem Trampelpfad eine Autobahn zu machen, und das ist einfach, das können sie sich leisten.
Ja.
Und dann ist es halt diese Verschränkung von Datensätzen. Das heißt, du holst sie bei dir ins System, ab dem Moment ownst du die Daten, und diese eher qualitativen Daten, die du ja auch gesagt hast, sind die Leute aktiv und so weiter, gibst du dann zurück an die Plattform. Ja. Ne? Aber es ist nicht so, als würden diese Daten noch von der Plattform selbst generiert, sondern die hast du generiert im System und spielst sie zurück. Und das ist natürlich, funktioniert natürlich einfach durch diese unfassbare Menge. Ne? Je mehr Signale, desto besser.
Ja, es gibt ja gerade also auch auf LinkedIn so dieses Thema, auf welchen Wert und welches Attributionszeitfenster gucke ich, ne? Also welchen ROAS, Blended ROAS, wo hole ich ihn ab? Ist es Custom Acquisition Cost? Ist es Net Profit und so? All diese Themen werden wir auch auf dem Ads Camp diskutieren. Kurzer Sneak Peek. Aber da geht es ja auch dann letztlich um die Entscheidung, wie effizient bin ich aufgestellt? Und wenn ich dieses Setup so habe, ne? Also einfaches Kampagnen-Setup, sehr starker Daten-Approach, weil ich die Umgebung habe, in denen ich Daten erfasse und zurückspielen kann, und einfach funktionierende Feeds, dann werde ich da schon sehr effizient unterwegs sein. Und wenn ich dann halt auch noch mutig bin, und du hast jetzt gesagt, ja, die können es sich leisten, aber ich glaube, die sind halt an der richtigen Stelle auch einfach hochgefahren
und
danach setzen halt Effekte ein, wo du sagst, okay, du hast halt in einer kürzeren Zeit ein höheres Muster an Daten, du hast einfach ein Modell, was du trainierst, auch ein Stück weit. Ne? Und über die Zeit und die Skalierungshöhe wird es halt immer größer. Die Frage ist ja dann, ab wann musst du den Punkt erwischen, um zu sagen, okay, wie groß ist der Markt, wo hole ich mir inkrementelle Reichweite her, wo finde ich neue Nutzer? Weil irgendwann, also diese Strategie im Wachstum, die kann ich ja auch nur begrenzt fahren und nicht endlos, aber da ist Temu jetzt nach einem Jahr halt noch bei weitem nicht.
Ja, das sagst du, aber der Punkt ist ja auch der, wenn du es dir anguckst, wie lange musst du diesen hohen Werbedruck halten, ne? Also um das zu haben. So, wenn ich dir jetzt sage, wenn das stimmt, ein Viertel der Deutschen hat da bereits bestellt, und das sind halt, dann ist ja die Frage, aktivierst du die weiterhin durch Paid, oder wenn du in Mobile-First-Ansatz mit App fährst, inwieweit reduzierst du sozusagen die nachgelagerten Werbekosten dadurch, dass du halt einen direkten Zugriff hast und selbst auf den Kunden zugehst? Und das ist dann funktioniert die Rechnung halt auch anders.
Ja,
ne? Und dann kannst du halt zum bestimmten Zeitpunkt eigentlich, wenn du eher in der Sättigung beziehungsweise mit steigenden Akquisitionskosten zu tun hast, dann hast du mit steigenden Akquisitionskosten zu tun, weil du eine relative Marktsättigung bereits erreicht hast. Ich meine, das musst du erst mal schaffen. Das ist crazy.
Die Frage ist ja, was macht Meta, wenn Temu aufhört, so aggressiv zu werden? Also wer kommt denn als erstes? Weil das ist ja schon gerade, das ist ja letztlich schon ein Gigant, der da gerade auf den Markt, also das ist ja nicht nur im deutschen Markt so, sondern das sind ja international auch extrem aktiv, holen sich natürlich die Märkte, die erstmal das größte Potenzial haben. Temu ist noch nicht weltweit auf allen Märkten verfügbar. Aber ich glaube, jetzt in dem Standard auch zu sagen, okay, wir sind in einem Umfeld der EM aktiv, wir haben jetzt eine vor uns liegende Olympiade, da kenne ich den Sponsoring-Pool tatsächlich ja noch, also kenne ich noch nicht, aber ich gehe auch stark davon aus, dass er ähnlich wie jetzt bei der Europameisterschaft sehr stark von Unternehmen auch dominiert wird, die sagen, okay, ich muss halt sichtbar sein, um halt auch ein Vertrauen aufzubauen. Da geht es, glaube ich, gar nicht um das Thema Markenbekanntheit, sondern ein BYD oder ein Temu oder andere Hersteller, die auf die Märkte kommen, die müssen ja erstmal sichtbar sein. Das ist so ein bisschen vergleichbar wie die Kryptowelle, wo Kryptoanbieter auf einmal angefangen haben, irgendwelche Sportvereine zu sponsern oder irgendwelche Sportstätten mit ihrem Namen auszustatten, um einfach als vertrauensvoller Anbieter im Markt wahrgenommen zu werden. Das hatte ja wenig was mit Markenbekanntheit zu tun, sondern mehr um Trust. Aber das ist schon ein Konglomerat gerade an Maßnahmen, die halt extrem spannend sind. Und da kann halt Werbetreibende auch sehr viel von lernen. Und du hast das Thema Druck halt, Werbedruck angesprochen. Klar muss ich mir das leisten können, aber am Ende ist ja dieses Thema häufig bei Unternehmen gesetzt, dass sie sagen, ja, wenn ich Werbung schalte, dann kommt es erstmal darauf an, was ich den Leuten zeige. Mhm. Ich würde halt erstmal sagen, Temu ist ein schönes Beispiel von, wie oft muss ich Menschen etwas zeigen, bis ein Effekt einsetzt, unabhängig von der Ästhetik, weil letztlich ist ja einfach die Frage, so was hat den größeren Hebel? Und bei Temu ist es gerade so, dass das Beispiel, was man nicht häufig im Markt hat, wo man sagt, okay, die Kreation und das Markenselbstbild steht halt komplett im Hintergrund. Also ja. Mich würde es wundern, wenn Temu sagen würde, nein, diese Feed-Anzeige machen wir nicht, weil die ist nicht CI-konform.
Nein.
Das wird nicht passieren, safe nicht.
Nein, natürlich, ne, die arbeiten halt mit verschiedenen, auch wiedererkennbaren Elementen, das ist so, aber wenn da ein Mensch irgendwo dran war, dann erstens hoffe ich, dass er sein Lebensunterhalt sonst nicht mit Grafikdesign verdient. würde ich mir ernste Sorgen machen und denke, dass bei der Menge muss das komplett automatisiert sein. Okay. Bevor das klingt wie die große Temu Fanboy Show, ja, wo wir gerade so krass wie das so geht, können also, wir aber noch mal ein bisschen den
Temu bestellt. Ich bin da sehr durchaus kritisch.
Ne? Ja. Ich wollte nur sagen, von dem, wie wir es jetzt gerade sagen, krass, wie die das machen, gigantische Effekte. Und wir müssen ja auch sagen, keiner hat, bevor Temu da war, gedacht, dass du auch mit sowas so durchkommst. Damit meine ich nicht nur die mangelnde Ästhetik, sondern zum Beispiel auch, das System Temu hat ja auch operative Nachteile für Kunden. Dinge, von denen wir gesagt haben, die sind einfach jetzt gesetzt, da kommst du nicht mehr dran vorbei. Zum Beispiel sowas, schnelle Lieferzeiten. Mhm. Wir haben alle gedacht, Amazon ist da, das ist jetzt der Standard, du erwartest das von jedem und du kommst nicht dran vorbei. Aber es zeigt halt nochmal deutlich, also die Lieferzeiten bei Temu sind deutlich länger, als du sie von Amazon gewohnt bist, wo du denkst, ich habe es doch eben bestellt, wieso klingelt noch keiner bei mir? Ja. Das ist ja so, die Anspruchshaltung hat sich ja verändert und jetzt so, ach nee, komm, 6, 7, 8 Tage, die Zeit habe ich, weil es war ja so günstig. Und dann siehst du halt schon, wie dieses Preisversprechen halt dagegen setzt und auch dieses Risiko. Du bestellst ja zum Beispiel auch beim großen Händler wie dem gerade oder einer großen Plattform wie gerade angesprochen, weil du denkst, hey, meine Daten sind schon da, ich will meine Daten nicht überall spreaden. Ne? Und dann siehst du jetzt hier die Plattform und denkst, na, aber da macht es den Leuten nicht aus, weil das eine Versprechen dagegen hilft.
Ja, aber das zeigt ja auch nochmal was für Kreation. Ne? Also häufig haben wir auch die Diskussion dann beim Kunden, wie aggressiv gehen wir über den Preis und differenzieren wir uns nur über den Preis. Und natürlich, wenn ich einen Anbieter im Markt habe, der nur über Preis differenziert, dann muss ich irgendeinen Anpack finden, mich dagegen
funktionieren.
Letztlich ist es halt trotzdem spannend zu sagen, welche Veränderungen im Markt führen denn dann trotzdem dazu, dass Menschen sagen, also ich glaube ja, der Konsument, die Konsumentin ist sowieso komplett ambivalent, ja, das ist so mein Prof, der Kurt Troll, mein Marketing-Prof, der damals bei Bayer irgendwie gearbeitet hat, der hat immer gesagt, ne, gehen Sie immer davon aus, dass Sie beim Aldi auch den Porsche-Fahrer auf dem Parkplatz haben, der bei Ihnen die Cola für 1,15 kauft, weil sie halt 5 Cent reduziert ist, wo man ja auch einfach wieder sieht, wie überholt diese klassischen Persona-Modelle sind, weil du jetzt ja auch mit Temu safe Leute ansprichst, denen ist Nachhaltigkeit wichtig. Aber die sagen halt einfach, wenn ich es für den Preis bekomme, so, dann bin ich an der Stelle mal nicht konsequent. Ja, und dann ist mir halt auch, dass die aus China liefern, egal. Und wo das dann hergestellt wird, ist es alles egal, weil das Hauptargument jetzt gerade ist halt Preis. Und alle Marken, die halt über andere Punkte gehen, die müssen halt noch stärker auf diese Punkte einzahlen, aber haben natürlich auch an der Stelle, wenn sie halt hochpreisig sind, eine Herausforderung in der Art, wie sie kommunizieren und die Kunden halt dazu bekommen, dann eine Entscheidung zu treffen.
Aber das ist ja ein bisschen der Punkt, auf den wir dann nochmal eingehen müssen, glaube ich, in der Kürze der Zeit. Kann man Tage drüber sprechen. Also du wirst Temu nicht beim Preis schlagen, Punkt. Ne? Das heißt, also diese Vergleichbarkeit irgendwie aufkommen zu lassen, ist halt schwierig. Aber es ist ja eine Frage, wir sagen ja auch nicht, Das Spiel ist jetzt durchgespielt, da hast du einmal das große A und dann hast du das große T und der Rest kann jetzt erstmal anfangen, so die Lager leer zu räumen. Das ist ja nicht der Fall, sondern es gibt ja Chancen, auch für Händler hier, für E-Commerce hier, sich dagegen zu positionieren. Und dann ist ja auch genau die Frage, was mache ich denn jetzt, wenn ich als Werbetreibender, denn ich muss ja auch neue Kunden gewinnen, auf Meta zum Beispiel, aber andere Plattformen natürlich vergleichbar, unterwegs bin und wie kann ich mich denn jetzt absetzen davon, ohne irgendwie in diese Temu-Falle zu gehen? Weil ich bin mit weniger Geld unterwegs und vermutlich bin ich nicht billiger.
Nee, aber also tatsächlich ist ja dann die Frage so ein bisschen, in welcher Produktkategorie bin ich auch unterwegs? Weil häufig gibt es ja Punkte, also das Thema kaufst du günstig, kaufst du zweimal, wird ein Thema sein für Temu-Kunden.
Ja.
Es gibt ja jetzt, jeder vierte Deutsche hat bei Temu eingekauft. Ich würde jetzt mal sehr progressiv behaupten, nicht alle hatten die geilste Erfahrung.
Ich auch nicht.
Dieses Thema Qualitätsversprechen und was ist es dann am Ende wert und wofür gebe ich Geld aus und bei wem, auch mit welcher Möglichkeit Dinge zu reklamieren, Service in Anspruch zu nehmen oder auch sowas wie einen Individualisierungsgrad nochmal einzugehen, ne, wo man sagt, hey, ist es vielleicht ein Teil von einem großen Ganzen, ne? Du bist dann irgendwie, ich meine, das kennt man bei Küchenmaschinen oder so, ne? Du bist dann halt in einem System drin,
ja.
So, versuchst die Leute in dein System zu holen. Da gibt's, glaube ich, schon Ansätze und ich bin gespannt, also ich glaube, einer der größten Hebel, die ich so sehe, wird halt dieses Thema enttäuschte Kundinnen und Kunden abholen und ganz klar sagen, dass es halt völlig okay ist, mal eine falsche Entscheidung zu treffen. Aber wenn man sie halt zweimal falsch trifft, dann ist halt doof. So. Und deswegen sollte man halt den zweiten Kauf oder die zweite Entscheidung dann anders treffen. Wir waren gestern bei einem Kunden vor Ort, der verkauft Insektengitter hochpreisig, ne, also Insektenschutz. Mhm. Der meinte dann auch, das Beste, was passieren kann, ist, dass die Leute in den Baumarkt gehen und sich halt einen Insektenschutz kaufen für 30, 40 Euro und ja. Nach 3-4 Wochen feststellen, wie wichtig das ist, aber wie frustrierend das ist, wenn es scheiße ist oder kaputt geht oder nicht mehr richtig montiert ist. Ja. Und dann kaufen sie sich halt den Insektenschutz für die Tür, der halt 600-700 Euro kostet. Aber du musst eigentlich die negative das negative Erlebnis einmal haben, um wieder dieses Qualitätsbewusstsein zu bekommen.
Ja.
Ganz spannenden Aspekt, den kann man kommunikativ, glaube ich, auch in seinem Segment gegenüber Temu dann ganz gut aufbauen und aufgreifen.
Das, also als Beispiel dafür, wie sowas auch aufgenommen wird, und ich meine gar nicht von Temu, aber es gibt ja auch zum Beispiel im Bereich der Sprachlern-Apps gibt es einen Marktführer.
Ja.
Und es gibt jetzt Mitbewerber, die halt im Prinzip genau das aufnehmen, im Prinzip, dass du da lange da bist und die Dinge, über die dann alle sprechen, wie lange hast du am Stück gelernt, bla bla. Und du kannst aber gar nicht, am Ende machst du das ein Dritteljahr und kannst am Ende doch nicht sprechen. Und du nimmst im Prinzip die wahrgenommene, auch von Nutzern wahrgenommene Schwäche des Systems auf kommunikativ und stellst im Prinzip was dagegen. Also du schweigst gar nicht darüber, komm zu uns, sondern du weißt, dass die Menschen Kontakt mit der anderen Marke hatten. Du weißt, dass die wahrscheinlich schon mal einen Kauf gemacht haben und du weißt, dass sie gedacht haben, oh, das hatte ich mir irgendwie solider vorgestellt.
Das ist mir auch zu Duolingo und nicht zu Bubble geraten, aber ja.
Nee, ich habe da eine deutlich differenziertere Äußerung getätigt, muss ich mal sagen. Ja.
Aber tatsächlich, was ich halt ganz wichtig finde an der Stelle, ich kann natürlich, also wäre mein Kerngeschäft jetzt, ich kaufe in China oder in Asien im Markt irgendwelche Produkte, druck da mein Label drauf und verkaufe es halt über eine Marge hier, ne? Also es sind ja bestimmte Segmente, wo man sagt, okay, die Wertschöpfung war irgendwie durchorchestriert und am Ende wurde dann noch ein Label drauf gedruckt und dann wird verkauft und die gleiche Qualität bekommst du halt jetzt auch für günstiger, nur dass halt jemand sein Label drauf druckt, dann habe ich halt natürlich mit meinem Qualitäts- und Leistungsversprechen ein Problem, ne? Und dann ist ja auch das Thema, gehe ich dann noch über den Service vor Ort oder die Möglichkeiten von Rückgaben und Kulanzen und Co., aber es gibt schon einen Teil im Markt, die diese Art der Kommunikation nicht gehen können, weil sie nicht glaubwürdig ist und weil sie nicht gehalten werden kann, weil die Produktqualität einfach sehr äquivalent oder ähnlich zu dem ist, was dann Temu auch verschifft. So, ne, das muss man einfach sagen.
Ja.
Das ist, da werden wir ein paar Anbieter im Markt finden, die auf jeden Fall große Probleme haben werden und kommunikativ nicht viele Ansätze finden.
Das stimmt, aber die halt tatsächlich einen Differenziator haben, und das kann eben im Bereich Qualität sein, dann musst du dir halt mehr Mühe geben, das muss man auch sagen, um das Thema Qualität erlebbar zu machen. Hohe Qualität, made in Germany, das reicht alles nicht, sondern du musst es halt erlebbar machen und du musst den Trust aufbauen, dass es so ist, denn die Leute erleben es ja erst, wenn sie das Produkt haben. Das heißt, entweder kannst du es zeigen tatsächlich, also belegen, zum Beispiel über Bewegtbild oder etwas Ähnliches oder Statistik oder whatever, oder du findest halt Leute, also im klassischen Testimonial, UGC, wie auch immer Ansatz, die halt sagen, ich habe es hier, guck mal, mit diesem Nudelholz habe ich schon drei Einbrecher irgendwie vertrieben. Das hält wirklich alles aus. Gut, ist jetzt nicht der Standard-Anwendungsfall, aber hey, man weiß nie, wie Nutzer mit einem Produkt umgehen. Ja,
aber da tatsächlich, ne, das ist ja dann ein Punkt über die Botschaft und die Kreation. Ja. Phase 2 des aggressiven Temu-Wachstums auf Meta ist gerade eine Horde von Partnership-Ads loszuschicken. Also ja. Es gibt halt auch da, also es reicht nicht einfach nur aus, diesen Faktor, ich lasse andere über mich sprechen, irgendwie zu aktivieren in den Anzeigen. Das macht Temu gerade schon. Also um dieser Thematik genau vorzubeugen, holen sich eine Horde von Micro-Influencern und auch der Instagram-Marketplatz, ja. Alle Marktplätze, die überhaupt auch ermöglichen, dass man halt mit kleinen Creatoren zusammenarbeitet, deren Content einfach nimmt und bewirbt. Also guckt euch wirklich mal die Ads-Library an. Es gibt auch kein Konto, was so viel Partnership-Ads, glaube ich, gerade auf Instagram schaltet. Aber da ist halt dann die Person, die sich was bestellt hat und sagt, hey, guck mal, ich habe das hier gerade bekommen, völlig unkompliziert, hat nur 6-7 Tage gedauert, aber der Preis war und das Thema Qualität, es ist gar nicht so scheiße, wie alle sagen. Das ist gerade schon ein Thema, wo sie versuchen, sich zu positionieren. Also es wird schon eine kommunikative, nicht Glanzleistung, aber es ist eine Herausforderung. Man muss da sehr gut sein, sehr klar sein, sehr auch in der Zielgruppe und in der Anwendung seiner Produkte sein, um Botschaften zu finden, die dann überlegender sind, dass Menschen sich halt gegen Temu entscheiden.
Auf jeden Fall. Also da die Strategie wird allumfassend sein, die Temu fährt. Und weil sie ja auch wissen, wo liegen die angenommenen, wahrgenommenen und auch kommunizierbaren Probleme. Anderes Thema, das geht auch nicht für jede Marke, ist ja aber eben, du hast es auch schon angesprochen, das Service-Level oder wie persönlich bist du am Ende damit, ne? Als Anbieter. Zeigst du am Ende ein Gesicht zur Marke? Machst du das irgendwie ein bisschen erlebbarer, ein bisschen persönlicher? Weil das wird Temu definitiv nicht können. Ja. Kann auch nicht jede E-Com-Marke, ist mir schon bewusst, aber einige könnten es tun.
Ja, ich glaube, dass das Thema halt auf dem Skalierungsgrad dann zu emotionalisieren, ist halt ab einer bestimmten Größe auch nicht mehr möglich. Ne? Und dann ist ja einfach die Frage, vielleicht auch gibt es irgendwann Zweit-Temu-Marken, die dann einen anderen Anstrich haben, wo es dann vielleicht auch nur branchenspezifisch um irgendwelche White-Label-Produkte geht. Aber letztlich müsste dann Temu auch auf Multiplikatoren zugehen. Ne? Also zu sagen, es gibt bestimmte Produktkategorien oder Gruppen, die ich jetzt als White Label produziere und dann kann da irgendwie ein Influencer oder eine Influencerin ihren Namen und ihr Gesicht draufdrucken, so soll es ja geben, oder ein Sportler oder ein Musiker oder wie auch immer.
Ja, ja.
Aber das sind, glaube ich, Dinge, die wir sehen werden. Wir werden ähnlich zu der Art, wie auch TikTok im Markt gewachsen ist, glaube ich, ein sehr hohes Engagement im Bereich Sponsoring sehen, einfach um möglichst viel Sichtkontakt und Vertrauen und Wahrnehmung aufzubauen. Und das wird spannend zu sehen sein, auch welche Promis oder Menschen mit Vertrauen und Bekanntheit dann das erste Gesicht werden, mit dem Temu im europäischen Markt wirbt, weil das ist, glaube ich, so die nächste Stufe. Ne? Also wer wird das, was Verona Poth früher für Iglu war oder andere Gesichter, die man halt so kennt, krass, dass dieses Beispiel mir gerade einfällt, weil es auch schon einfach 100 Jahre her ist.
Ja,
wer hält dann sein Gesicht für Temu in die Kamera?
Wer ist Onkel Temu?
Wer ist Onkel Temu, genau.
So, das wird noch auf uns zukommen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, es ist gerade noch mal ein bisschen deutlich geworden, wie die Strategie aussieht. Also das heißt, dass dieser wirklich sehr entschiedene, aggressive Mobile-First-Ansatz mit dem Ziel App-Installation, Datengenerierung, Daten-Ownership, also First-Party-Data-Ownership zu schaffen. Und da muss man sich halt schon Gedanken machen, wie geht man selbst damit um? Ne? Also sagt man sozusagen, hey, ich fahre den klassischen E-Com-Ansatz, die Leute kommen in den Shop und die kaufen, die direkt kaufen, diese Daten habe ich und mit denen gehe ich weiter. Oder versuche ich es ein bisschen anders, muss man, glaube ich, gucken. Und das andere Thema ist die Qualität des Messaging und wie gehe ich argumentativ vor und wie belege ich Dinge. Also der Anspruch muss steigen oder der Anspruch steigt dadurch, dass halt auf der einen Seite die Hürde über die Argumentation Preis so niedrig gesetzt wird, muss ich halt auf der anderen Seite das Begehren, dann doch das teurere Produkt womöglich zu haben, halt erhöhen. Es funktioniert ja nur in diese Richtung. Entweder ich schaffe mehr Begehren oder ich senke die Hürde.
Ja, aber also voll dabei. Ich glaube, dieses Thema so Account simplifizieren, Feeds automatisieren, den Daten Abfluss auch zur Plattform zurückorganisieren in Form von Conversion, API und Co. Welche Kundendaten kann ich nochmal strukturieren und nutzen, um segmentspezifische Ansprachen zu machen? Ja. Was habe ich in der Werbemitteldiversifizierung, insbesondere halt im Messaging, insbesondere im Offer? Und ab wann treffe ich auch die Entscheidung, die Strategie zu switchen? Ne? Weil auch ein Temu wird irgendwann an den Punkt kommen, sie müssen halt die Resultate einmal validieren und dann gucken, okay, was ist jetzt next? Und ich finde es einfach, auch wenn wir jetzt gerade über die Art, wie vorgegangen wird, das ist halt so Paradebeispiel, einfach alles so gemacht, wie die Plattform es empfiehlt, nicht hinterfragt, nicht irgendwie eigene Wege gehen, da wird sicherlich sehr viel getestet. Ich finde es einfach beeindruckend, immer sowas halt sehen zu können, um dann auch zu verstehen, wie der Markt reagiert und ob diese Dinge funktionieren. Und das ist halt wirklich mein Beispiel für, wenn wir über Werbemittel diskutieren, es gibt halt den größten Werbetreibenden auf der Plattform, der sich halt überhaupt keine Gedanken macht, wie der Kram aussieht, Hauptsache er funktioniert. Und das ist natürlich ein sehr krasses Beispiel, aber wie viel Effizienzverlust haben wir denn an den Stellen, wo wir über Störer, Creative-Aufbau und einzelne Statics sprechen, wenn halt der schnellst wachsendste im Markt, scheinbar auch der effizienteste, würde ich jetzt mal sagen, aktuell, einfach 8000 Kampagnen in der Woche leistet. Oder halt Creatives leistet. Das sind ja gar keine Das werden halt einfach Unmengen an Dingen in den Kanal gegeben. Es wird geguckt, was kommt zurück und auf Basis der Sachen iteriert. Es wird gar nicht groß nachgedacht, sondern es gibt halt eine Vorgabe, die Nordstar-Metric, sehr wahrscheinlich irgendwie aktive Nutzung in der App. Wie steigt die von Woche zu Woche oder vielleicht sogar von Tag zu Tag?
Es wird, du weißt auch, wie die Diskussion dann aussieht, ne? Und ich glaube, es lässt sich auch nicht ganz auflösen. Andere werden sagen, hier das Thema Ästhetik, das Thema Präsentation ist halt wichtig, weil das Asset, das wir haben, ist die Marke. Die Marke muss repräsentiert werden und wir wollen uns ja gar nicht so günstig präsentieren. Ja. Aber es sollte auf jeden Fall nicht mal zu denken geben. Am Ende ist es halt auch kein binäres Spiel, ja oder nein, ja. Wo man irgendwie eine höhere Flexibilität hat. Was Timo trotzdem nicht abbilden kann oder nicht in der Form erlebbar machen kann, ist eben das, was Marken können, die sowohl offline wie online unterwegs sind. Das muss man, glaube ich, auch nochmal sagen. Für die sehe ich halt, die haben halt noch einen Vorteil gegenüber so einem Player.
Ja, also Fläche kann man ja nutzen als Event-Emotionalisierungsbereich. Ja. Aber es wird extrem spannend zu sehen sein, an welche Wachstumsgrenzen dann auch Temu kommt digital. Aktuell sehe ich einfach auch diese aggressive Art von Wachstum abstrahlen auf Marke. Ist halt einfach nur die Frage, ob das positiv oder negativ ist. Ja. Und da ergeben sich halt auch wieder, ergibt sich auch ein Momentum für Marken, sich wieder dagegen zu positionieren. Aber man muss sich immer vergewissern, in welcher Perspektive oder in welcher Situation sind gerade meine Kundinnen und Kunden. Und wenn ich halt einer sehr stark preisgetriebenen Argumentation das Thema Nachhaltigkeit gegenüberstelle, dann werde ich jetzt sehr wahrscheinlich den Kürzeren ziehen.
So, Jan, machen wir einen Deckel auf das Thema.
Auf jeden Thema. Fall war nicht das letzte Mal, dass wir darüber gesprochen haben.
Bestimmt nicht, aber du hattest im ersten Teil hattest du nochmal eine interessante Anmerkung gemacht, die wir vielleicht mal kurz ausführen sollten. Du hattest es erwähnt von AdsCamp.
Ja, unser Baby, unser Format, unsere Konferenz, die beste Social Media Advertising Konferenz in Deutschland, wo sich alle treffen, die über die Themen, die wir jetzt gerade auch diskutiert haben, sich tagtäglich Gedanken machen. Die Plattform, auf der du Menschen triffst, die vor gleichen Herausforderungen stehen wie du. Der Ort, wo gefachsimpelt wird, mit einer extrem starken Agenda für die Bereiche Performance, B2B, Creative und du kannst relevante Plattform-Ansprechpartnerinnen und Partner treffen. 16.09. in Köln, da sollte man dabei sein.
Nochmal kurz als Echo, 16.09. in Köln, Tickets sind erhältlich. Noch.
Nicht mehr viele.
Gut, dann die Frage geht zurück an alle, die es hören. War das ein guter Podcast? Hat er euch weitergeholfen? Habt ihr Angst vor Temu oder macht ihr alles besser? Diesen Podcast kann man bewerten. Wir finden es super, wenn ihr sagt, hey, der hat mir gefallen. Dann kann man den hochvoten bzw. gut bewerten. Man kann ihn übrigens auch, krass überraschend für viele, abonnieren, weil wir sprechen ganz oft über solche Themen. Und dann wäre es ja geil, wenn man das nicht verpasst. Auf allen Plattformen.
lasst mal ein Abo da. Und wenn ihr sagt, wir haben hier eine Strategie, einen Ansatz, der muss auch mal irgendwie Gehör finden und das müssen die Leute auch wissen, weil es gibt vielleicht auch die eine oder andere neugierige Person in der Werbebibliothek, die was findet oder so. Wir freuen uns über Nachrichten. Wir haben sehr gerne auch Gäste in diesem Podcast, deswegen schreibt uns einfach an. Und dann sprechen wir vielleicht schon bald über spannende Performance-Marketing-Themen. Genau.
Und sonst sind wir durch.
Sonst sprechen wir einfach weiter, Alexander.
Ja, das klappt auch. Alles klar.
Bis nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss, Jan.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategie-Session. Den Link findet ihr in den Shownotes.